Direkt aus Europa Nummer 462, Seite B.
Deutschlandfunk Kultur, Länderreport.
Alles andere als ein Geheimnis ist ja die Tatsache, dass Bayern eine im deutschlandweiten Schnitt relativ geringe Arbeitslosenquote hat. Aber es überrascht einen dann doch, dass es noch besser geht. Zum Beispiel in Eichstätt, das liegt rund 100 Kilometer nördlich von München. Da herrscht seit langem quasi Vollbeschäftigung. Die Arbeitslosenquote liegt bei etwas über 1%. Das ist auch bayernweit Rekord. Was die meisten Eichstätter freut, bereitet den kleinen Betrieben allerdings Probleme. Sie suchen nämlich händeringend Mitarbeiter. Meist erfolglos. Susanne Lettenbauer hat sich in Eichstätt und Umgebung umgehört.
Auf die Schnelle würden wir 15 Personen locker einstellen können, in allen Werken.
Stolz steht Rainer Hohenwarte auf einer Anhöhe oberhalb des mächtigen Steinbruchs inmitten der Wälder des Altmühltals. Mit einer ausladenden Armbewegung zeigt er auf seinen Arbeitsplatz. Weit unten fährt gemächlich ein Muldenkipper den sandigen Weg Richtung Abbruchkante, lädt grobe Steine auf und bringt sie zur Brecher- und Sortieranlage. Ein zweiter und dritter Laster kriechen den Weg entlang. Etwas oberhalb laden Kollegen lärmend Schutt ab. Die bereits abgebauten Bereiche des Steinbruchs werden wieder verfüllt, erklärt der Geschäftsführer der Geiger-Gruppe in Kinding, Landkreis Eichstätt. Deutlich sind die einzelnen Jura-Gesteinsschichten zu erkennen. Ganz oben der begehrte Dolomit, darunter heller Muschelkalkstein, der von Hausbesitzern gern als Gartenkies und Natursteinböden verwendet wird.
Unser Firmengelände ist 76 Hektar groß. Jetzt freiliegend sind es zurzeit meine 54 Hektar. Ja, und jetzt sind wir am Aussichtspunkt. Wir schauen jetzt in Richtung Osten.
Regelmäßig stehen hier oben Schulklassen aus der Umgebung, machen Gesteinsproben, werden vom Marketingchef persönlich herumgeführt. Auch Kindergartenkinder staunten schon über den Knall und den Staub, wenn der Sprengmeister ein weiteres Stück Berg in die Luft jagte. Nicht ohne die Hoffnung, eines der Kinder später für die Arbeit im Steinbruch zu begeistern.
Das machen wir ganz bewusst, dass die irgendwann einmal sagen, wenn die mal so 14, 15 Jahre alt sind, Mensch, wir waren einmal beim Geiger, das war an und für sich ein ganz interessantes Ausbildungsfeld, was sie da gehabt haben. Da kann man Bagger fahren, da kann man Anlagen bedienen. Man ist ein bisschen auch in der Natur heraus. Also das machen wir ganz bewusst. Und wir klappern halt alle Möglichkeiten ab. Und wo wir nach wie vor sehr gut unterwegs sind, ist, dass wir unsere Mitarbeiter anhalten, ihren Nachwuchs, ihre Kinder, ihre Enkel bei uns unterzubringen. Und das ist eigentlich das, wo wir die letzten Jahre und Jahrzehnte immer Erfolg gehabt haben.
Öffentlichkeitsarbeit ist für die fast 90-jährige Firma mit ihren gut 500 Mitarbeitern überlebensnotwendig geworden. Wovon andere Landkreise in Deutschland nur träumen können, nahezu Vollbeschäftigung und eine Arbeitslosenquote von 1,2%, bedeutet für den Mittelständler Krisensituation. Noch nie musste seine Personalabteilung derart nach Arbeitskräften suchen, so Geschäftsführer Hohenwarte. Mittlerweile rekrutiert sich seine Mannschaft aus den Kindern und Verwandten der Mitarbeiter.
Gesucht wird im Grunde genommen schon bald alles. Kaufmännischer Bereich sind wir noch ganz gut unterwegs, aber hauptsächlich gesucht werden gewerbliche Mitarbeiter, gerade für metallverarbeitende Berufe. Also Schlosser, ganz wünschenswert wäre hier Aufbereitungsmechaniker. Wir suchen für unsere Werkstatt aber auch LKW-Mechatroniker.
Geld spielt bei der Anwerbung neuer Mitarbeiter fast keine Rolle, auch wenn die Gehälter tarifgebunden sind. Die Geiger-Gruppe steht international gut da. Sie betreibt 10 Kalk- und Marmorsteinbrüche in Sachsen, Baden-Württemberg und Polen. Die Siemens-Zentrale in München ist ebenso aus Geigersteinen gebaut wie ein Hotel in Katar und das Sophienpalais Hamburg. Dennoch sind neue Mitarbeiter schwer zu finden. Der Exportchef zum Beispiel ist mit seinen 62 Jahren allmählich im Rentenalter. Ein Ersatz ist nicht in Sicht. Seit 2 Jahren würden sie einen Nachfolger suchen, könnten im Mittleren und Fernen Osten zahlreiche Aufträge annehmen. Allein, es findet sich niemand, so Hohenwarte.
Das ist in der Tat kompliziert, weil wir suchen gerade für den Export Personen, die eine gewisse technische Ausbildung mitbringen müssen, die sprachlich einigermaßen gewandt sind. Das heißt also, Englisch sollte beherrscht werden, möglicherweise nur eine zweite Fremdsprache. Ja, und die sollten dann unsere Produkte im Ausland verkaufen.
Und das ist der Markt in unserer Gegend auf jeden Fall leergefickt.
So hofft Marketingchef Philipp Textor, die Jugendlichen zu erreichen.
Natürlich haben auch neue Medien, über Facebook werden unsere Ausbildungsberufe kommuniziert. Wir haben jetzt eine neue Internetseite gemacht, wo wir einen extra großen Platz für die Ausbildungsberufe auch bewusst eingestreut haben. Da haben wir auch mit Verbänden zusammengearbeitet. Eins war zum Beispiel vom Bayerischen Industrieverband Baden-Württemberg. Da gibt es ein schönes Video, weil sie fragen, wie kann man die Leute greifen. Es wurde hier ein sehr aufwendiges Video gedreht, Rockstars gesucht. Das haben wir auch da auch zur Verbreitung dann bekommen, wo eigentlich sehr schön die Branche, die Vielseitigkeit der Branche, gerade für die handwerklichen Berufe angeht. Das wird auch sehr gerne angenommen.
Das Problem der Region: rund 18.000 Menschen aus dem Landkreis Eichstätt pendeln zum Nachbarn nach Ingolstadt in die Audi-Werke. Gut 90.000 Mitarbeiter beschäftigte Audi 2017. 2007 waren es noch gut 53.000. Der Autobauer zahlt neben Urlaubs- und Weihnachtsgeld noch vierstellige Leistungsprämien, auch für den Mann am Fließband. Das zieht. Gegen diese Konkurrenz sind die Eichstätter Mittelstandsfirmen fast machtlos.
Meistens kann man sich unter Steinbruch und Abbau nicht so viel vorstellen. Und wenn man halt da mal so eine Sprengung sieht und wie wer da was macht, und dann, glaube ich, ist das schon relativ interessant.
Andrea Schmiedner entschied sich für eine Ausbildung in Kinding als Bürokauffrau. Audi kam für sie nicht in Frage. Zu unpersönlich, zu groß und ständig der Stau morgens Richtung Ingolstadt. Sie wohnt in der Nähe ihres Arbeitsplatzes. Andere Mitarbeiter können mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Für die Auszubildenden hat die Firmenleitung ein ehemaliges Wirtshaus umgebaut als Unterkunft. Gerade günstige Werkswohnungen können beim Pokern um neues Personal gute Dienste leisten, wissen die Firmenchefs rings um Eichstätt.
Ja, wir bieten ihnen allen Personalunterkunft an, dass die bei uns schlafen können. Und die Verpflegung ist dann damit inbegriffen. Und es geht natürlich dann hauptsächlich über das Gehalt, dass man ihnen was anbieten kann.
Branchenwechsel. In Beilngries, größter Touristenort im Altmühltal, zählt der Hotel- und Gaststättenverband rund 300.000 Tagesgäste pro Jahr, die bedient werden wollen. Ulrich Zeller, Inhaber des Romantikhotels Millip mit 34 Zimmern, 30 Mitarbeitern und Metzgermeister, hat die Suche nach neuen Mitarbeitern fast aufgegeben. 5 Arbeitsplätze könnte er sofort besetzen. Durch Kontakte nach Rumänien bekommt er regelmäßig auswärtige Aushilfen, die ihn in ihrer Heimat weiterempfehlen. Andere Mitarbeiter kommen auf Stundenbasis. Vor 2 Jahren hatte Zeller den letzten Metzgerlehrling in Ausbildung. Seitdem null Chance.
Die Inserate zu schalten jetzt im Bereich vom Donaukurier, das ist so die Heimatzeitung, da haben wir festgestellt, das bringt schon fast gar nichts mehr. Da kommt schon fast gar nichts mehr. Es sei denn, wir suchen eine Zimmerfrau, dann kommen schon irgendwelche Rückmeldungen zurück. Aber sagen wir jetzt, die Fachkräfte selber, die bringen hier im Bereich schon gar nichts mehr, weil die ja alle anderweitig abgedeckt sind. Wir gehen ja jetzt mit unseren Inseraten mehr so Richtung Bayerischer Osten rüber, weil das sind strukturschwächere Gegenden, und so auch so Richtung Norden rauf, so Richtung Franken auf, da wo wir uns mehr versprechen, dass wir Personal runterbekommen.
Immer häufiger muss Hotelier Zeller Anfragen für Tagungen und Familienfeiern ablehnen. Nicht mehr zu schaffen. Andere Häuser schließen gleich ganz, sagt Siegfried Gallus, vor kurzem noch Präsident des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes. Es gäbe Betriebe,
die dann teilweise Montag, Dienstag zumachen, weil sie es nicht mehr schaffen. Wir haben auch Betriebe in der Region, die dann nur abends noch aufmachen, weil sie es einfach nicht mehr schaffen.
Brisant wird die Situation für den Tourismus, wenn die Ausflugslokale schließen müssen, sagt Gallus. Viele geführte Fahrradtouren durch das Altmühltal gingen früher traditionell von Gasthaus zu Gasthaus. Die Stimmung in der Branche leidet, weil Personal untereinander abgeworben wird und sich die Gastwirte überbieten mit ihren Lokangeboten. Mindestlohn zahlt hier längst keiner mehr. Vergeblich.
Wir haben einen Partner-Naturpark, der Landkreis Eichstätt in Andalusien, Sierra de Maria, haben wir auch hier in Beilngries gehabt, junge Andalusier. Wir haben die Ausbildungsplatzbörse in Eichstätt im Landratsamt gemacht, auch für unsere ganzen Betriebe. Da haben wir alles versucht. Also wir haben die Betriebe denen gezeigt. Ich bin selber mit denen durch die Betriebe gegangen. Da muss ich sagen, in Andalusien ist eine Jugendarbeitslosigkeit von 30, 40% und teilweise höher. aber da sind die wenigsten bereit, wegzugehen.
Wenn wir von der Region 10, wie wir sie so liebevoll hier nennen, sprechen, dann ist es die Stadt Ingolstadt, die Eichstätt, Landkreise Eichstätt, Pfaffenhofen und Neuburg-Schrobenhausen. Und in diesem Kontext fehlen ca. 10.000 Fachkräfte aktuell.
Rechnet Elke Christian vor, Leiterin der IHK-Geschäftsstelle Ingolstadt.
Wir merken das daran, dass Architekten, Bauherren verzweifelt schon bei einem Anfragen, ob man nicht doch noch die Möglichkeit hat, hier Aufträge auszuführen. Also das heißt, man muss wirklich Aufträge leider ablehnen.
Besonders gut kam eine Werbekampagne der Handwerksfirma Brandl aus Eitensheim an. Dort gab es die ersten und einzigen weiblichen Auszubildenden zum Land- und Baumaschinenmechatroniker. Ein Hit für die Branche, war Firmenchef Thomas Brandl erstaunt.
Also wir hatten gerade im Bereich Landtechnik in den letzten Jahren auch weibliche Auszubildende. Und das war natürlich ein Thema, das wir aufgegriffen haben. Wir haben diese Auszubildenden, die hatten auch Spaß an der Arbeit. Wir haben die auch als mehr oder weniger als Plakat für diesen Beruf genutzt. Und das hat natürlich dann auch Leute interessiert. Mensch, wieso macht eine junge Dame eigentlich so einen Beruf, wo man eigentlich denkt, das ist eine Männerdomäne? Mit solchen Aktionen haben wir dann es geschafft, dass wir diesen Beruf wieder belebt haben, interessant gemacht haben. Man hat drüber diskutiert in den Orten, in den Jugendzentren. Und das war eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache. Natürlich das Ganze auch über Facebook, soziale Medien verteilt. Und da konnten wir dann eigentlich viele, viele junge Menschen zum Diskussion anregen und auf unser Unternehmen letztlich aufmerksam machen.
Neu ist der Clou in der Mitarbeiterwerbung, die Ausbildungsscouts. Junge Azubis, die selbst noch in der Ausbildung sind, schickt die IHK in die Schulen, damit sie auf Augenhöhe mit fast Gleichaltrigen über die Wünsche und Vorstellungen bei der Ausbildungssuche reden, Tipps geben, wie man die richtige Firma findet und worauf man achten sollte. Eine spannende Aufgabe, meint Anna Schlund, Auszubildende im zweiten Lehrjahr Einzelhandelskauffrau der Firma Brandl und eine der Ausbildungsscouts.
Ich durfte vom Betrieb aus Ausbildungsscout werden und das kann man sich so vorstellen, dass ich in Schulklassen gehe und über meinen Beruf erzähle, wie ich dazu gekommen bin, was meine Aufgaben sind während der Ausbildung, was ich alles lerne und was man danach noch machen könnte. Weil es ist ja nicht nur Ausbildung und dann geht es nicht weiter, sondern es gibt ja noch andere Möglichkeiten, was man danach machen kann. Ich hatte ja das gleiche Problem, ich wusste lang nicht, was ich werden soll und deswegen finde ich es jetzt schön, dass ich ja jung Schülern jetzt mal so einen Einblick geben kann, ohne dass sie sich jetzt eine Woche irgendwo in Praktikum reinstellen und es ihnen gar nicht gefällt, dass ich einfach nur so einen groben Einblick geben kann in meinen Aufgabenbereich, in meine Ausbildung und es macht mir eigentlich recht viel Spaß.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir noch 10 bis 20 Arbeitsplätze anbieten könnten, wenn wir die passenden Auszubildenden bekommen würden, beziehungsweise die passenden Fachkräfte für die Aufgaben, die wir hier zu bewältigen haben.
Zumindest Thomas Brandl hat Glück. Für das kommende Ausbildungsjahr sind die ersten Verträge für 3 Jugendliche bereits unterschrieben.
Susanne Lettenbauer, Fluch und Segen zugleich. In Eichstätt herrscht seit langem quasi Vollbeschäftigung.
SWR 2 Nachrichten. 15 Uhr. Papst Franziskus hat erstmals von Bischöfen und weiteren katholischen Würdenträgern gefordert, wirksam gegen Kindesmissbrauch vorzugehen. Zum Auftakt des Krisentreffens zu Missbrauch im Vatikan sagte er: Die Spitzen der katholischen Kirche müssten den Schrei der kleinen Opfer hören, die Gerechtigkeit forderten. Mehr als 100 Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenzen beraten derzeit über Konsequenzen aus den Missbrauchsskandalen. Der Wetterbericht für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Ein Hoch bestimmt derzeit unser Wetter. Die Vorhersage. In Rheinland-Pfalz und im nördlichen Baden-Württemberg wechseln sich Wolkenfelder und Sonnenschein ab. Im südlichen Baden-Württemberg dagegen ist es meist sehr sonnig. Die Temperaturen erreichen 8 bis 15 Grad. 15.05 Uhr. SWR 2 Leben.
Was tun, wenn der Etat knapp ist und dringend neue Möbel gebraucht werden? Autor Ralf Gerstenberg fand einen Großteil seiner Einrichtung über Kleinanzeigen in der Rubrik »Zu verschenken«. Aber warum verschenken Leute ihre Sachen, statt sie zu verkaufen?
Es begann mit einem Tisch am Straßenrand und einem Zettel mit der Aufschrift »Zu verschenken«. Ich brauchte Möbel für eine neue Wohnung. Da kam mir das Fundstück gerade recht. Ich lud es auf den Dachgepäckträger meines Kombis und fuhr damit in mein neues Zuhause. In den nächsten Tagen fand ich, ohne dass ich danach gesucht hätte, noch einen Korbsessel und einen Stuhl auf dem Gehweg. Ein Freund gab mir den Tipp, zusätzlich bei eBay Kleinanzeigen in der Rubrik zu verschenken, nach Dingen Ausschau zu halten, die ich benötigte. So organisierte ich mir innerhalb weniger Wochen Bücher und Küchenregale, einen Schreibtisch, ein Bett, ein Sofa und eine Kommode. Nie hätte ich es für möglich gehalten, eine Wohnung auf diese Weise und vor allem in so kurzer Zeit einzurichten. Mir gefällt die Vorstellung, eines Tages, wenn ich hier wieder ausziehe, die Billigregale, die ich gerade mit Büchern fülle, wieder zu verschenken.
Meine These ist im Grunde, dass die Gabe der Kipp des Sozialen schlechthin ist.
Ja, und das eine Veranstaltung ganz in der Nähe meiner neuen Wohnung. Der Soziologe Frank Adloff stellt sein Buch Politik der Gabe vor. Darin geht es um nicht mehr und nicht weniger als ein anderes Zusammenleben, wie es im Untertitel heißt. Der Mensch, so Adloff, sei nicht nur ein Homo economicus, also ein egoistischer Nutzenmaximierer, sondern ebenso ein Homo donator, ein gebendes soziales Wesen.
Da gibt es auch viele interessante Hinweise aus verschiedenen Forschungssträngen, die darauf hindeuten. Säuglings- und Kleinkindforschung. Es zeigt sich nämlich beispielsweise, dass 2- bis 3-jährige Kinder, die sozusagen noch wenig sozialisiert wurden, denen noch nicht beigebracht wurde, anderen zu helfen, dass die spontan, wenn sie irgendwie eine Problemsituation entdecken, irgendwas beobachten, dass sie dann spontan hingehen und anderen helfen. Von daher sagt man jetzt in diesen neueren Diskussionen, auch in der Biologie, Menschen sind ultrasoziale Wesen.
Nach der Veranstaltung erzähle ich Frank Adloff von den Einrichtungsgegenständen, die ich ohne Gegenleistung bekommen habe, und stelle ihm ein paar Fragen. Wo steckt eigentlich der soziale Kitt, will ich von ihm wissen, wenn ich eine Kommode am Straßenrand geschenkt bekomme, ohne dass ich dem Besitzer begegne? Oder wenn ich einen als Geschenk inserierten Stuhl abhole, mich bedanke und den Gebenden anschließend nie wiedersehe? Was für eine soziale Bindung ist dadurch entstanden?
Wenn Sie beschreiben, dass Sie überlegen, wenn ich mal ausziehen sollte aus der Wohnung und dann könnte ich ja zurückgeben, zeigt, da ist sozusagen ein Bindungseffekt dann festzustellen gegenüber der Gesellschaft insgesamt. Und das wäre beim Tausch nicht der Fall. Dann wäre das ein punktueller Tausch gewesen und die Beziehung ist damit vorbei. Man ist quitt und kann wieder seiner Wege gehen. Und bei Gabebeziehungen ist man eigentlich nie quitt miteinander.
In der Tat habe ich bald Bedenken, eine Art schlechtes Gewissen. Gibt es nicht Menschen, die diese Dinge viel dringender benötigen, frage ich mich. Kann man einfach so, ohne nennenswerte Gegenleistung, Sachen einsammeln und sich in die Wohnung stellen? Ich habe das Gefühl, nicht nur nehmen zu können, auch etwas geben zu müssen. Das Geben oder Schenken, so Adloff, geschehe selten nur aus Eigennutz oder purem Altruismus. Meist seien es Mischformen, die zu einem Geschenk, einer Gabe führten. Auch Spontanität und Sympathie spielten beim Prozess des Schenkens eine wesentliche Rolle.
Wenn ich das Gefühl hätte, jemand gibt mir nur, weil er muss oder nur aus Eigeninteresse heraus, also wenn die Spontanität fehlt oder auch die Sympathie, das Interesse am anderen, dann würde die Gabe eigentlich von mir nicht mehr als solche angesehen werden. Dann würde ich sagen, sie geben mir ja gar nicht eigentlich etwas freiwillig und mit Interesse am anderen und dann würde ich diese Gabe vielleicht auch gar nicht annehmen wollen. Dann würde sie sich, könnte man sagen, annullieren. Also zu der Gabe gehört, dass auch Momente von Freiheit und Interesse und Sympathie für andere drin liegen.
Das befreundete Künstlerpaar Iris und Daniel hat mir einen Mantel geschenkt. Einfach so.
Also es ist so eine alte Schule vielleicht, dass man denkt, das soll irgendwo hin, wo es hingehört und nicht auf Müll oder in den Keller oder so. Die Idee, dass man Sachen weitergibt und schenkt als verbindendes Element, ist natürlich bei mir ganz groß. Also.
Und der Mantel? Habt ihr den auch geschenkt bekommen oder gefunden? Oder?
Wo ist der her? Weiß
der war nicht. Beim Flohmarkt, glaube ich, hat eine Frau, genau, also eben auch, die hatte total schöne Sachen an dem Stand und hat gesagt, ich kann das nicht mehr mitnehmen. Möchtet ihr was geschenkt?
Seit circa 10 Jahren, sagt Daniel, findet eine Art Bewusstseinswandel statt. Was früher, auch wenn es noch brauchbar war, oft als Müll im Container gelandet ist, werde heute in Kisten mit der Aufschrift zu verschenken auf die Straße gestellt.
Wenn dann erstmal das Logo Müll drauf ist, dann ist es für viele tabu.
Ja.
Das ist dann, glaube ich, mit den Schenkelboxen dann wieder was anderes, weil dann hat es nicht den Müllstempel, sondern es ist wieder zu verschenken. Und dadurch ist es dann vielleicht auch die Hemmschwelle wieder
gesunken. Nee, ist der soziale Aspekt.
Genau, ja, dann ist es nicht mehr ganz so mit diesem Müll.
Bei Spaziergängen durch meine neue Wohngegend bemerke ich, dass sich bestimmte Ecken bereits als Orte etabliert haben, an denen Dinge abgestellt werden, die zu verschenken sind. Nichts, auch nicht der alte Schreibtischstuhl, den ich dort platziert habe, wartet lange auf einen Interessenten. An einer frequentierten Straße entdecke ich einen aus Paletten, Holzkisten und Brettern zusammengezimmerten begehbaren Schrank. Darin stapeln sich Bücher, CDs, Kleidungsstücke und Geschirr. Einem Schild entnehme ich, dass es sich um eine Box handelt, in der Dinge anonym verschenkt werden können. Giftboxes, wie die Gabencontainer neudeutsch genannt werden, gibt es mittlerweile in ganz Deutschland, erfahre ich im Internet. Selbst nach Frankreich, Schweden, Kanada und in die USA hat sich die Idee einer von Anwohnern verwalteten Schenkstube schon verbreitet. Giveboxes sind eine Art Open-Air-Variante der Umsonst- oder Kost-Nix-Läden, von denen es bereits knapp 100 in Deutschland gibt. Einer dieser Umsonst-Läden befindet sich ebenfalls in meiner Wohngegend. Dorthin bringe ich ein paar Schallplatten und Bücher, die ich selbstständig in ein Regal einsortiere. Das Einsortieren sei wichtig, erklärt mir Felix, ein junger Mann mit Rasterlocken, der im Eingangsbereich auf einem Sofa sitzt. Die Leute, die hierher kämen, seien nun mal keine Kunden.
Na, Kunde setzt aus meiner persönlichen Dienstleistungsverhältnis voraus und unser Verständnis vom Laden ist aber eben explizit nicht, dass wir was für die Leute tun, die herkommen, sondern dass die Leute das füreinander tun und das äußert sich für mich auch darin, dass wir zum Beispiel die Sachen nicht einräumen. Das ist ein selbstorganisiertes Projekt von Menschen für andere Menschen so und ich tue es nicht für die anderen und deswegen sind es sozusagen eben auch keine Kunden, sondern es sind eben Ladennutzer und Nutzerinnen.
Der eigentliche Laden befindet sich im hinteren Raum. Hier hängen Mäntel und Jacken dicht nebeneinander. In Regalen liegt Kinderspielzeug. Eine Holztreppe führt zu einer Galerie, auf der sich die Elektronikabteilung des Ladens befindet. Ein paar alte Drucker, eine Tastatur, allerlei Kabel und Computerbildschirme. Die Beschäftigung mit solidarischer Ökonomie brachte Felix auf die Idee, gemeinsam mit einem Freund ein spendenfinanziertes Geschäft zu eröffnen, in dem Dinge ohne Gegenleistung erhältlich sind.
Es ist auch häufig so, dass Leute erstmal herkommen und nicht so ganz nachvollziehen können, dass sie tatsächlich Dinge einfach so mitnehmen können und dass sie uns auch nicht danach fragen müssen. So, es führt auf jeden Fall zu Irritationen, weil die Leute sehr drin sind in dem Denken, wenn ich was mitnehme, muss ich auch was mitbringen. Oder Leute wollen unbedingt was spenden, weil sie nicht einfach nur was mitnehmen wollen.
Ansätze für eine Art Schenkökonomie, wie sie der französische Soziologe und Ethnologe Marcel Mauss in seinem Essay Die Gabe 1923 erstmals beschrieben hat, sieht er auch anderswo.
Also zum Beispiel gibt es ein interessantes Projekt, die versuchen, nicht kommerzielle Landwirtschaft zu betreiben. Das bedeutet, dass Leute, die Lust haben, bei der Kartoffelernte zu helfen, hinfahren und die ernten. Und diese Kartoffeln werden dann innerhalb eines Netzwerks verschenkt. Da haben dann nicht unbedingt die Leute, die geholfen haben, kriegen die Kartoffeln, sondern es sind dann eventuell auch ganz andere Leute, die einfach nur einen Bedarf angemeldet haben.
Die Frage ist, wie kann eine Ökonomie ganz anders funktionieren? Und da glaube ich, dass man auf intelligente Art und Weise bestimmte Prinzipien wie Tausch und Gabe miteinander kombinieren könnte.
Auch der Soziologe Frank Adloff ist davon überzeugt, dass das Geben oder Schenken in unserem Zusammenleben künftig eine größere Rolle spielen sollte. Als sozialer Kitt eben, der das Gemeinwohl stärkt.
Ich würde jetzt nicht dafür plädieren, das Geld abzuschaffen und es gibt irgendwie keinen Tausch mehr oder so etwas. Ich glaube, dass man ganz intelligent so Dinge miteinander verknüpfen kann. Und da gibt es dann auch Beispiele wie die Genossenschaften, eine Organisationsweise des Wirtschaftens aus dem 19. Jahrhundert herrührend, wo Prinzipien von Selbstorganisation, Demokratie, Gabebeziehungen und Tausch ineinander greifen können und die auch ganz gut funktionieren können. Und insgesamt funktioniert jetzt aber das Gros der Ökonomie so, dass es nicht darum geht, irgendwelche Gemeinwohlaspekte zu stärken oder irgendwie Güter, die nachhaltig sind und die man wirklich braucht, herzustellen, sondern es geht eigentlich nur darum, den Kreislauf an Kapitalakkumulation am Laufen zu halten.
Ohne Gegenleistung? Die Kultur des Verschenkens von Ralf Gerstenberg.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 461. Im Deutschlandfunk gibt es an jedem Wochenende eine 3-stündige Sendung, die am Samstagabend 11:05 beginnt und am Sonntagmorgen 2 Stunden nach Mitternacht endet. Am Samstag, den 8. September, wurde die Sendung vom 4. März wiederholt. Da ging es 3 Stunden lang um die Internatsschule Pforta. In der ersten Stunde wurde über die Entwicklung in den ersten 4 Jahrhunderten berichtet. In der zweiten Stunde ging es um 3 bekannte Deutsche, die da zur Schule gegangen sind. Und in der dritten Stunde darum, wie die Schule im 20. Jahrhundert das Dritte Reich und die DDR überstanden hat. Von dem ehemaligen Kloster gibt es noch die gotische Kirche von 1268, die Abtskapelle und den Kreuzgang. Nach Pforta kommt man von Westen her von Bad Kösen, einem Solbad, auf einer Straße, neben der rechts die Saale fließt und links Weinberge liegen. Von Osten her wandert man von Naumburg, einer alten Bischofsstadt mit einem großen Dom, an der Saale entlang nach Westen, bis man die Klostermauern erblickt und an der ehemaligen Klostermauer entlang zum Haupteingang kommt. Wenn man jedoch von Bad Kösen herkommt, hat man den Haupteingang mit dem Torhaus direkt vor sich. Die Schule wurde 1543 gegründet, nachdem das Kloster 1540 nach der Reformation aufgelöst worden war. Das Geld gab Kurfürst Moritz von Sachsen auch noch für 2 andere Schulen, die deshalb als Fürstenschulen bezeichnet wurden. Das waren aber keine Schulen für Fürsten und deren Kinder, sondern für Jungen, die es wert waren, ihnen den Schulbesuch zu ermöglichen, deren Eltern aber dafür nicht genug Geld hatten. Das war mehr als 400 Jahre lang eine reine Jungenschule. Mädchen wurden erst ab 1949 aufgenommen. Eine ehemalige Schülerin ist da jetzt Archivarin und macht auch Führungen, auch durch den Kreuzgang, das Zentrum des ehemaligen Klosters und dann das Zentrum der Schule und durch den Innenhof, der für die Schüler ihr Pausenhof ist. Statt von einem Schulgarten spricht sie lieber von einem Schulpark. Sie findet, dieser Schulgarten ist einer der schönsten, die es in Deutschland gibt. Viel romantischer gehe es eigentlich nicht mit dem schönen alten Baumbestand. Für die 300 Schüler gäbe es da genug Platz. Früher war das ein reiner Nutzgarten, den die Schüler nicht betreten durften, denn sonst hätte man da vielleicht kein Obst mehr ernten können. Erst 1783 wurde der Garten den Schülern zur Erholung freigegeben und 1825 wurde daraus die heutige parkartige Anlage. Am eindrucksvollsten findet sie eine alte Platane, von der man zwar nicht weiß, wie alt sie tatsächlich ist, die man aber auch nicht fällen wird, um die Jahresringe zählen zu können, sodass man herausbekommt, wie alt sie nun wirklich ist. Bis in die 40er Jahre des 19. Jahrhunderts wurde auch beim Essen und in den Schlafräumen nur Latein gesprochen. Die älteren Schüler mussten ihren jüngeren Mitschülern helfen. Jonas Flöter, jetzt Privatdozent an der Universität Leipzig, ist der Meinung, dass Nachhilfeunterricht dem, der ihn gibt, noch mehr hilft als dem, der ihn bekommt. Er hat 2018 ein Buch von 187 Seiten über diese Schule im Leipziger Universitätsverlag veröffentlicht. In Schmölln gab es schon lange eine Benediktinerabtei Und dazu kam 1132 auch noch eine Zisterzienserabtei. Aber die Zisterzienser blieben da nur ein paar Jahre und kamen mit ihrem Kloster nach Porta. Da haben sie am 30. Oktober 1137 ihr neues Kloster gegründet. Die Benediktiner hatten damals keinen guten Ruf, während es von den Zisterziensern hieß, sie stünden mit ihrem frommen Lebenswandel überall in gutem Ruf. Sie pflanzten als Erste an den Ufern der Saale und der Unstrut Weinreben. Auf diese Weise entstand das nördlichste Weinanbaugebiet Deutschlands. In der ehemaligen Klosterkirche finden heutzutage Konzerte und andere Veranstaltungen statt, vor allem aber auch die Immatrikulationsfeier für die neuen Schüler. Seit 1543 haben sich 200.000 Jungen und seit 1949 auch schon ein paar hundert Mädchen ins Immatrikulationsbuch der Schule eingetragen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 461. Danke.